ARD.
Rio de Janeiro, am berühmten Strand von Ipanema. Hier endet unsere Brasilienreise, die ich mit Benedikt Hövedes gemacht habe. Und hier beginnt die letzte Folge dieses Podcasts mit Fuji-Volley oder Food-Volley. Das ist ein Mix aus Fußball und Beachvolleyball. 2 gegen 2. Und nicht nur in Brasilien eine große Sache. Auch Superstar Neymar hat hier in Ipanema schon Food-Volley gespielt. Jetzt probiert es der Weltmeister von 2014. Benedikt Hövedes ist zu einem lockeren Trainingsmatch verabredet mit Spezialist Luis Felipe vom Club Fluminense. Ich mache mit beim Aufwärmen in der Abenddämmerung und weiß nach 2 Minuten schon, ich kann nicht mithalten. Hövedes schon. Luis Felipe ist beeindruckt nach dem kurzen Warm-up im Sand.
He is a pro player, better than me. He had potential. We need to respect.
But he was kind of worried, you know?
He's a professional.
Natürlich ist Footvolley hier in Brasilien erfunden worden. Es geht um Spaß, um Sand und Style, um den Vibe und Strandkultur. Es ist kein Kampf, es ist ein Spiel. Technisch anspruchsvoll, aber sie können es alle. Es gibt unzählige Courts am Beach von Ipanema, dicht an dicht. Und als die Sonne im Meer versinkt, geht das Flutlicht an. Wie vor 10 Jahren im Maracanã. Vor dem WM-Finale hat Benedikt Hövedes in die Tüte atmen müssen, um Stress abzubauen. Sein Haarausfall hat ihm zu schaffen gemacht damals. Jetzt, endlich, kann er Rio in vollen Zügen genießen.
Zeit?
Ja, gut.
Benny. Wie hat sich angefühlt, gegen die Professionales hier zu spielen aus Brasilien?
Sehr gut, hat wirklich Spaß gemacht. Also, könnte ich mir häufiger vorstellen, aber ich habe nicht immer so eine tolle Atmosphäre hier vielleicht. Und nicht so viele Plätze, logischerweise. Die geht ja die ganze Strand hoch und runter, ein Feld nach dem anderen. Ich meine nichts anderes wahrscheinlich.
Aber deine Stärken hattest du vor allem im Kopfballspiel, habe ich wieder entdeckt.
Ja, musst du erstmal ein Gefühl dafür entwickeln. So, noch nie gespielt, wie nehme ich den Ball an? Es ist ja nicht wie auf dem Rasen, das ist so ein ganz anderes Spiel und trotzdem irgendwie dasselbe.
Sie haben mich gerade unglaublich gefragt, was, das ist dein erstes Mal?
Ja, es ist, ja, es war, ich habe noch nie Fuji-Volleyball gespielt, das war das erste Mal.
Aber dein Ehrgeiz ist ungebrochen, oder?
Ja klar, Ehrgeiz ist immer groß. Wenn ich spiele, dann will ich gewinnen.
Hövedes ist unbelastet. Seine Baseball-Cap liegt irgendwo im Sand. Dass er keine Haare hat, stört ihn heute nicht mehr. Und Luis Felipe stört es nicht, dass Hövedes ihm ein signiertes Weltmeistertrikot von 2014 in die Hand drückt. Als Gastgeschenk. Der Brasilianer hält das Hemd so zärtlich fest wie Hövedes damals den WM-Pokal. Dann streift er es sich über und bedankt sich herzlich. Er bewundere Deutschland, sagt Luis Felipe. Klar, das 1:7 und dann auch noch zu Hause, das habe alle Brasilianer sehr traurig gemacht. Und er sagt auch, Schicksal eben. Vor allem freut sich Luis aber über das Gastgeschenk aus Deutschland, dieses Trikot. Damit habe er nun wirklich nicht gerechnet. Ihr hört...
Wir Weltmeister. Auf der Suche nach 2014. Ein Sportschau-Podcast des Norddeutschen Rundfunks.
Alle Folgen gibt es in der ARD Audiothek, der kostenlosen Podcast-App. Das hier ist die letzte Folge. Die Mannschaft. Kurzes Glück. Ich bin Martin Roschitz und ich war 2014 als ARD-Reporter dabei. Fast 10 Jahre lang bin ich ganz selbstverständlich davon ausgegangen, dass der WM-Titel die deutschen Spieler und Trainer zu den glücklichsten Menschen der Welt gemacht hat. Bis ich mich damit beschäftigt habe und ganz erstaunt feststellen musste, nee, längst nicht alle. Warum nicht? Was hat der Erfolg mit seinen Helden gemacht? Jetzt in dieser Folge gibt's die letzten Antworten. Und die haben nicht nur mit Fußball zu tun. Ich habe für diesen Podcast mit vielen Weltmeistern von 2014 gesprochen. Und ja, es gibt sie, die Champions im Team, die klargekommen sind. Die, für die der größtmögliche Erfolg reines, pures Glück bedeutet hat. Ich denke da vor allem an Bastian Schweinsteiger, mit dem ich Ski gefahren bin.
Das halt dann geschafft zu haben, eben den Pokal da nach Deutschland zu bringen und dann durch ganz Berlin zu fahren und ihn ans Brandenburger Tor zu bringen, das war das Größte für mich.
Schweinsteiger verkörpert das, was wahrscheinlich die meisten von uns erwarten, von einem über Jahre erfolgreichen Fußballstar. Der war vor der WM glücklich, der war nach der WM glücklich und er ist es jetzt immer noch. Total überrascht haben mich aber die anderen. Diejenigen, deren Geschichten auf den ersten Blick so gar nicht zu den Jubelbildern und dem goldenen Konfetti in Rio passen wollten. Ihr erinnert euch bestimmt an Per Mertesacker, der wehmütig über das allzu kurze Glück nach großen Erfolgen gesprochen hat. Andere haben von richtigen Krisen erzählt. Benedikt Hövedes leidet unter den Folgen eines Autounfalls im Trainingslager vor der WM und eben unter Haarausfall. Heute kein Ding mehr, ihr habt es gerade gehört. Damals eine riesige Sache.
Ich fand mich attraktiver mit Haaren und ich habe mich einfach nicht mit Glatze gesehen. Und deshalb wollte ich da was machen.
Oder Mario Götze, der nach seinem goldenen Tor zum Titel einen Karriereknick erlebt.
Es gibt auch Momente, wo ich sage, okay, wäre vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt besser gewesen.
Und Jogi Löw, der spricht sogar von einer fast depressiven Verstimmung nach dem Titelgewinn.
Sagen wir mal, meine Stimmung war nicht irgendwie so auf dem Höhepunkt, wie ich vielleicht vorher auch gedacht hätte, wenn du die WM gewinnst. Das hätte ich so nie erwartet.
Das Stimmungstief trifft die WM-Helden buchstäblich aus heiterem Himmel. Einige mit ziemlicher Wucht. Jogi Löw versteht die Welt nicht mehr.
Wenn man mir vorher gesagt hat, du wirst Weltmeister, dann hätte ich gesagt, okay, dann bin ich wahrscheinlich für die nächsten Jahre bin ich irgendwie der glücklichste und der zufriedenste Mensch auf dieser Welt und du schwebst in einer Euphorie so durch den Alltag durch.
Das Gegenteil ist der Fall. Löw zieht sich zurück, flieht vor dem Rummel nach Sardinien und hat Schlafstörungen. Fühlt sich einsam, unglücklich und fragt sich immerzu, was jetzt?
So eine Sinnfrage stellen sich die allermeisten. Solche Erfolgserlebnisse, die halten halt nicht auf Dauer an, die tragen ein, nicht für Jahre oder Jahrzehnte.
Im Fall von Jogi Löw nicht mal für Wochen.
Er müsste doch der glücklichste Mensch der Welt sein. Warum ist er es nicht?
Ja, ich denke nicht, dass man erhoffen oder erwarten kann, dass dieses Glücks- und Erfolgsgefühl Menschen ihr ganzes Leben lang begleitet. Es wird eine Erinnerung bleiben, es wird ein Stolz bleiben, aber es wird nicht das ganze Leben überschatten.
Das ist Andreas Ströhle. Ihr habt ihn in der vierten Folge über Mario Götze schon kennengelernt. Ich treffe ihn an der Berliner Charité, wo er Professor ist, in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie. Er forscht seit vielen Jahren zum Thema psychische Gesundheit im Leistungssport. Dieses Phänomen, dass Sportlerinnen und Sportler nach ganz großen Momenten in ein Loch fallen, gibt es gar nicht so selten. Michael Phelps, der erfolgreichste Schwimmer überhaupt, hat zum Beispiel davon berichtet. Es klingt erstmal fast absurd, aber große Erfolge können zu einem Knick im Selbstwertgefühl führen.
Viele müssen leider die Erfahrung machen, dass sie auf diesem Höhenflug des Erfolgs nicht weiter segeln können, sondern dass dann auch eine Leere auftreten kann und eine Perspektivlosigkeit. Und wenn ich wirklich aus einem perfekten Erfolg, den ich möglicherweise nie wieder erreichen werde, eine Perspektive entwickeln muss, dann ist es sicher nicht einfach.
Wenn ein Kapitel endet und Veränderung ansteht, macht das erstmal Angst. Nachvollziehbar. Auch dass nach großen Ereignissen eine Leere entstehen kann. Kennen vermutlich die meisten. Das habe ich selbst erlebt nach der WM in Brasilien, auf relativ harmlose Weise allerdings. Wenn plötzlich Stillstand ist und das Adrenalin schwindet, mit dem man so durch die Wochen gerauscht ist. Doch beim Bundestrainer, bei Jogi Löw, passiert noch mehr. Er stellt sich grundsätzlich in Frage.
Ich habe so ein bisschen Selbstzweifel gespürt in den Wochen, Monaten danach, weil ich irgendwie nach Lösungen gesucht habe, die für mich vorher waren, die für mich immer klar.
Und danach eben nicht mehr. Nach dem größtmöglichen sportlichen Erfolg struggelt er mit der Frage, ja, und nu? Die Erklärung von Andreas Ströhle dafür klingt so paradox wie einleuchtend. Verlieren ist einfacher als gewinnen. Das Scheitern bedeutet immer auch die Chance, es beim nächsten Mal besser hinzukriegen. Fehler machen und aus Fehlern lernen.
Wenn ich erfolgreich war, da kann ich nur ganz schlecht dran arbeiten. Da kann ich ganz konkret wirklich gar nicht dran arbeiten. Also von daher ist da so eine gewisse Perspektivlosigkeit. Und möglicherweise gibt es auch keine Möglichkeit, den Erfolg dann nochmal zu toppen.
Kann man also sagen, dass Erfolg also nicht zwangsläufig glücklich macht?
Ja, das ganz sicher. Ich denke schon, dass das Erfolgserlebnis für die allermeisten doch ein sehr positives gewesen ist. Aber was danach dann kommt, man hat es auch in anderen Bereichen gesehen, dass es einfach bestimmte Risikofaktoren gibt. Wenn Menschen wissen, nach so einem sportlichen Ereignis oder Erfolg kommen dann Beruf, kommen dann das Studium oder andere Dinge, dann ist es sehr viel einfacher, damit umzugehen und auch weiter eine Perspektive zu entwickeln.
Was empfehlen Sie jetzt Menschen, die so wie Götze, so wie Löw, so wie Hövedes mit diesem maximalen Erfolg nicht umgehen können, sondern in dieses Loch, von dem Sie gesprochen haben, fallen?
In der Regel sollte die Empfehlung schon vor dem Ereignis ansetzen. Das heißt, auch noch andere Bereiche in dem Leben aufrechtzuerhalten, um danach nicht vor dem Nichts zu stehen. Das heißt, weiter Kontakte, weiter Aktivitäten, weiter Perspektivplanungen zu haben, um dann einfach nicht in so großes Loch zu fallen und dann nicht dran zu verzweifeln.
Okay, nochmal kurz notiert. Das Erreichen von Zielen allein macht uns nicht automatisch zufrieden und glücklich. Erfolg kann Selbstzweifel sogar begünstigen. Uneingeladen begleiten Sie Jogi Löw nach 2014 durch die folgenden 7 Jahre seiner Amtszeit und die weiteren Turniere. Mal mehr, mal weniger.
Ich war ja auch einmal so lange Jahre in der Verantwortung. Vielleicht auch ein paar Jahre zu lange, bis 2021, ja. Und es hat mir die letzten 2-3 Jahre aufgrund der Pandemie und aufgrund 2018 und 2021, das hat mir schon auch viel Kraft gekostet, diese 2-3 Jahre. Ich war auch nicht mehr so unbefangen, nicht mehr so frei in meine Entscheidungen, nicht mehr so locker, sind viele Dinge passiert und vielleicht wäre es für mich besser gewesen, ich hätte irgendwie 1-2 Jahre vorher aufgehört und hätte, sagen wir, das Zepter übergeben.
Für den deutschen Fußball, ich drücke das jetzt mal etwas brutal aus, kommt die Einsicht zu spät. Joachim Löw trägt durchaus eine Mitverantwortung am Absturz nach 2014. Auch sein langjähriger Weggefährte Oliver Bierhoff verpasst den richtigen Zeitpunkt zum Aufhören.
Man möchte natürlich, dass es anders endet, ja, oder dass man sich anders verabschiedet. Ich habe halt auch immer wieder daran geglaubt, dass wir die Kurve bekommen. Ja, und ich habe auch nach der WM 2018, genauso gut nach England, habe ich gesagt, du kannst weiter dabei bleiben.
Bierhoff geht erst, als die Nationalmannschaft auch die zweite Weltmeisterschaft nach dem Titelgewinn in den Sand setzt. In Katar scheidet sie 2022 wieder in der Gruppenphase aus. Da stehen viele Fans der Nationalmannschaft schon eher gleichgültig gegenüber. Das mit der Fanliebe ist eben eine fragile Angelegenheit. Die Mannschaft trägt ihre Heimspiele zunehmend häufig in Sinsheim, Wolfsburg, Mainz oder Duisburg aus. Die Misserfolge in den Jahren nach 2014 waren für die meisten zu viel.
Und das ärgert mich ein bisschen, dass man in Deutschland sagt, ja, ab 2014 ist nichts mehr passiert. Aber wir haben, 2016 waren wir im Halbfinale, 2017 haben wir den Confed Cup gewonnen, 2018 im März haben wir noch gegen Spanien gespielt und jeder hat gesagt, das sind eigentlich die beiden Besten der Welt.
Warum es trotzdem gründlich schief geht für den Titelverteidiger beim Turnier in Russland, darüber haben wir an anderer Stelle schon gesprochen in diesem Podcast. All das, was in Brasilien gepasst hat, passt in Russland nicht. Die Gier auf einen Titel fehlt. Die Mischung im Kader stimmt nicht. Die Mannschaft ist nur noch ein Marketing-Slogan. Er steht sinnbildlich für die künstliche, protzige Fußballwelt, in die sich das Nationalteam manövriert hat. Das Aus in der Gruppenphase beim 0:2 gegen Südkorea kommt überraschend, ist aber folgerichtig. Keiner der WM-Helden von 2014 ist jetzt noch unumstritten.
Thomas Müller, man hat Ihnen angesehen, wie sehr Sie das WM-Aus, dieses Historische mitgenommen hat. Tränen auf dem Platz, wie geht's Ihnen jetzt?
Ja, sehr schlecht. Wir sind natürlich selbst alle fassungslos. Wir sitzen alle in dem Verliererboot und da können wir jetzt nicht groß aufstehen und Ansprüche stellen oder groß die Klappe aufreißen.
Werden Sie denn weitermachen?
Ich werde jetzt hier nicht eine halbe Stunde nach einem WM-Aus meinen Rücktritt erklären. Also die Fragen, die... Ich weiß nicht, ob man die stellen muss.
Musste man schon, finde ich. Bei unserem Treffen in der Münchner Arena, 6 Jahre nach diesem Interview, hat Thomas Müller eine größere Distanz, ist ja klar.
Gerade beim Misserfolg ist der Kreis der Schuldigen natürlich kleiner. Und es betrifft natürlich logischerweise auch die Spieler, die vielleicht im Vorfeld auch immer im Fokus stehen. Und da geht es noch nicht mal drum, um die sportliche Wichtigkeit, sondern auch natürlich um die mediale Aufmerksamkeit. Und da war ich natürlich schon immer sehr präsent. Und dementsprechend musste ich mir natürlich auch, ich persönlich mir natürlich auch nach der WM 2018 da auch einiges anhören, weil durch die vorgegangenen Turniere, gerade bei den WMs, habe ich die Messlatte, gerade was eigene Torerfolge betrifft, natürlich auch hochgelegt. Und da ging halt in den drei Gruppenspielen nichts.
Sündenböcke gibt's genug nach dem Debakel. Da sind Bierhoff und Löw, die falsch liegen mit Quartier, Kader und dem Umgang mit der Özil-Gündoğan-Erdoğan-Debatte. Das hier sagt Löw kurz vor dem WM-Auftakt 2018.
Okay, und dann irgendwann mal sollte es dann auch wirklich mal gut sein. Irgendwann sollte es einfach mal gut sein.
Ist es aber nicht. Er und Bierhoff unterschätzen völlig die Brisanz, die ein Foto auslöst. Richtig. Das Foto, auf dem Mesut Özil und İlkay Gündoğan mit dem türkischen Präsidenten Erdoğan posieren. Unmittelbar vor der Nominierung des WM-Kaders. Thomas Müller erinnert sich an die miese Stimmung rund um das DFB-Team.
Die beiden wurden attackiert. Die Fans haben sozusagen die beiden auch ein bisschen isoliert. Bei dem Freundschaftsspiel da gegen Saudi-Arabien in Leverkusen spürbar für beide. Mesut war dann sowieso schon auch so in seiner Karriere dann bei Arsenal und ich glaube, das hat ihm nicht geholfen, noch ein besseres Commitment mit dem Turnier zu und auch mit dem Team und für Deutschland, und das hat schon gestört. Also da bin ich mir sicher.
Nach dem Aus in Russland bricht Mesut Özil mit dem DFB.
Mesut war nicht da und von daher müssen wir jetzt einfach auch akzeptieren, dass er im Moment nicht mit uns sprechen will. Die Gründe kenne ich auch nicht.
Diese Sätze sagt Löw im September 2018. Mit dem Bruch zwischen Özil und dem DFB zerbricht auch ein Teil des Selbstbilds, das sich der Verband mühsam aufgebaut hat. Bunt ist das Weltmeisterteam von 2014. Viele der Leistungsträger haben Migrationshintergrund. Nicht nur Mesut Özil, auch Miroslav Klose, Lukas Podolski oder Jerome Boateng, Sami Khedira und Shkodran Mustafi.
Was haben all diese Menschen gemeinsam? Ihre Kinder spielen in der deutschen Fußballnationalmannschaft. DFB. Mass Integration.
Aber etwas bleibt. Bis heute. Zwar denkt auch İlkay Gündoğan nach der WM 2018 über einen Rücktritt nach, Löw stimmt ihn aber um. Heute ist er Kapitän der Nationalmannschaft.
Ich versuche, selbst solche Erlebnisse dann auch zu verarbeiten und so für mich zu nutzen, dass ich einen Schritt weiterkomme mit dem, was ich erlebt habe, auch wenn es was Schlechtes war oder vor allem, wenn es was Schlechtes war.
Ohne Löw wäre der deutsche Kapitän Gündoğan nicht möglich gewesen. Da ist sich Harun Aslan jedenfalls sicher. Ihr erinnert euch, er ist Berater und Freund des ehemaligen Bundestrainers.
Es wäre nicht vorstellbar gewesen, das sind auch die Gedanken von İlkay. Es wäre ohne Jogi Löw nicht weitergegangen.
Ich wollte in diesem Podcast wissen, wie wird man Weltmeister? Ich finde die Frage deswegen so spannend, weil die Antwort gleichzeitig auch eine Antwort darauf ist, warum es mit dem deutschen Fußball nach 2014 bergab gegangen ist. Und wir haben ja gesammelt. In jeder Folge gab es einen Punkt, der 2014 gestimmt hat und danach nicht mehr. Oder nicht mehr ganz so. Den erforderlichen Reifeprozess. Die perfekte Mischung und Atmosphäre im Kader. Die richtige Ausbildung und Einstellung der Spieler. Für die WM in Brasilien lässt sich sagen, es stimmte einfach alles. Es bleibt die Frage, inwiefern sich ein solcher Zustand planen lässt oder eben sogar wiederholen. Und da muss ich unweigerlich an die Worte von Oliver Bierhoff denken bei unserem Treffen am Starnberger See.
Wenn ich die WM 2014 beschreiben sollte, in meinem Kopf war es eigentlich ein Riesenpuzzle. Und für mich das Schöne war, dass all diese Dinge zu einem wunderbaren Bild zusammengeflogen sind.
Das klingt fast nach Magie, nach Schicksal. Und auch ein bisschen nach Glück und Zufall. Oliver Bierhoff sagt hier etwas, das für alle Manager etwas ernüchternd sein dürfte. Letztlich ist ein WM-Titel nicht planbar. Du kannst nur versuchen, die besten Voraussetzungen zu schaffen. Langfristig, mittelfristig, kurzfristig.
Wie schwer ist das?
Ist auch schwer. Ich habe es danach nie mehr geschafft. Ne? Das ist, muss man dann auch zugestehen. Es muss viel zusammenkommen. Das richtige Timing, der richtige Moment, die richtigen Spieler, die Gruppe. Aber eine EM im eigenen Lande hilft natürlich schon, diese Energie zu schaffen, dass das eher entstehen kann, als wenn sie irgendwo in fremden Ländern ist. Ich hoffe, dass diese Energie entsteht. Ich glaube, das ist unser aller Hoffnung jetzt auch für das Turnier, dass Dinge, die bis jetzt noch nicht zusammengekommen sind, dass sich das da entwickelt.
Zurück in Freiburg bei Yogi Löw. Am 9. September 2014 trägt Löw sich ins Goldene Buch der Stadt ein. Er präsentiert den Freiburgern den goldenen WM-Pokal auf dem Rathausbalkon. Die Zeit in Brasilien und seine Flucht nach Sardinien liegen ein paar Wochen zurück. Beim Festakt ahnt niemand, was der Weltmeistertrainer durchmacht. Seine Dankesrede ist so spontan wie aufrichtig.
Sie haben mir die uneingeschränkte Unterstützung gegeben, einen großen Rückhalt. Das war für mich natürlich auch immer besonders wichtig in schwierigen Phasen.
Freiburg ist seine Stadt geblieben. Hier ist sein Fitnessclub. Hier sind die alten Freunde, mit denen er sich regelmäßig zum Kicken trifft. Wir sitzen in seinem Lieblingshotel am Park. Sein Rückzugsort, sein Büro. Hier haben wir einen ganzen Tag zusammen verbracht. Wir haben Espresso getrunken und Spaghetti Carbonara gegessen. Und wir haben über vieles geredet, was in all den Jahren unausgesprochen blieb. Am Ende unseres Gesprächs habe ich noch eine Frage.
Yogi, wann und wo sehen wir dich wieder im Fußball?
Ja, die Frage kann ich auch noch nicht so genau beantworten. Ich wollte dann irgendwie 2018 nochmal korrigieren, aber es war einfach und schwierig. Aber es gibt natürlich genug Phasen, wo es mich natürlich auch wieder ein bisschen juckt und so.
Es juckt ihn wieder und es gibt auch Angebote, berichtet Berater Harun Aslan. Aber gepasst hat bisher keins davon.
Und natürlich ist das auch sehr schwer, wenn man 15 Jahre Bundestrainer war. Ne, es kommen nicht sehr viele Aufgaben in Frage danach. Selbst wenn Badminton-Mannschaft trainiert, wird man von ihm auch den Weltmeistertitel erwarten.
Eine neue Herausforderung, um an alte Erfolge anzuknüpfen. Gerne an den Erfolg, an den größten. Am 15. Juli 2014, etwa 40 Stunden nach dem Triumph in Rio, feiern die Weltmeister zusammen mit den Fans in Berlin. Noch grübelt Jogi Löw nicht. Noch ist Benedikt Höwedes nicht auf dem Weg zum Chirurgen, um sich Haare transplantieren zu lassen. Noch ahnt Mario Götze nicht, was das Finaltor mit ihm machen wird. Nein, am Brandenburger Tor herrscht pure Euphorie. Während Jogi Löw mit Sonnenbrille und schwarzem T-Shirt auf der Bühne strahlt, steht Harun Aslan daneben und beobachtet.
Ein ganz besonderer Tag. Jetzt haben wir 2024. 10 Jahre ist es her. Und wenn man so zurückblickt, was in der Zwischenzeit passiert ist, erstmal haben wir uns alle riesig gefreut. Und Sie haben es erwähnt, 1 Million Menschen sollen das gewesen sein. Ich hatte das Gefühl, 3 Millionen, aber so ist es. Und es war dann auch überall. Es war das letzte Mal, wo wir in Deutschland alle miteinander uns gefreut haben, dass wir in Deutschland alle gemeinsam feiern konnten, egal wer was glaubt, denkt und so. Ich glaube, es war das letzte Mal und es wird Zeit, dass sich das mal wiederholt.
Wir haben immer diese Bilder aus Deutschland gesehen. Die Fans haben mitgefiebert, mitgezittert, am Ende mitgejubelt und ja, ohne euch wären wir nicht hier. Wir sind alle Weltmeister.
Wir Weltmeister. Auf der Suche nach 2014. Ein Sportschau-Podcast des Norddeutschen Rundfunks.
Alle Folgen gibt es in der ARD-Audiothek. Abonniert uns, bewertet uns und schreibt eine Mail an weltmeister@ndr.de. Autor: Martin Roschitz. Redaktion: Martin Seidemann. Distribution Doreen Strasters und Tim Osing. Produktionsleitung Matthias Most. Dramaturgische Beratung Jannik Rieke. Recherche Anne Armbrecht. Archivrecherche Daniel Feuges. Producing Jürgen Kopp. Audiokomposer Jan Stahlmann. Sounddesign und Musik Bente Faust, Honig und Gold. Ganz herzlichen Dank an Sven Kaulbaas, mit dem ich bei diesem Projekt monatelang zusammengearbeitet habe. Herausgekommen ist die Doku Wir Weltmeister. Schaut sie euch unbedingt in der ARD-Mediathek an. Da bekommt ihr nochmal ganz andere Geschichten rund um den WM-Titel. Und wartet noch kurz, hier kommt noch ein Podcast-Tipp.
Ja, und wir feiern noch ein Jubiläum. Vor inzwischen 20 Jahren hat Werder Bremen ein Märchen geschrieben und ist Meister und Pokalsieger geworden. Und diese unglaubliche Double-Saison erzählen wir quasi in Echtzeit nach. Von Anfang bis zum Ende. Seit Anfang August und noch bis Ende Mai gibt es jede Woche eine neue Folge in der ARD-Audiothek. Und die Double-Helden erinnern sich darin an ihre schönsten Erlebnisse und sie verraten auch Geheimnisse. Also Ayrton ist dabei, Thomas Schaaf, Tim Borowski, Klaus Allofs, Frank Baumann und. Und dazu haben wir die schönsten Perlen aus dem großen ARD-Archiv. Das sind Woche für Woche jede Menge Emotionen. Das Werder-Märchen 2004, die Double-Saison Reloaded. So heißt dieser Podcast und der ist auch in der ARD-Audiothek. Viel Spaß!